So, erstmal von mir frohe Weihnachten, gesegnetes Weihnachtsfest. Ich hoffe, der Heiligabend war friedlich und schön und besinnlich. Liebe Grüße von der Freien Evangelischen Gemeinde in Hoffenheim. Insbesondere soll ich die Jugendlichen grüßen von meinem Sohn Josias, besonders den Raffi, der ist da. Gib das einfach an die anderen weiter, die du kennst vom Sola. Wir sind ja schon eins miteinander, Hoffenheim und Heidelberg im Sola vereint, verbunden. Ja, liebe Grüße also aus Hoffenheim. Ich kann nachher nicht ganz so lange bleiben, weil mein Sohn heute Geburtstag hat. Deshalb trinke ich vielleicht noch ein Käffchen schnell und dann fahre ich zur Feier. Das sind Luigi, Peduto und Mokrina Jursk. Ihre Liebe begann 1943 in einer Fabrik im heutigen Österreich. Er war italienischer Kriegsgefangener, sie ukrainische Zwangsarbeiterin. Und Luigi half dieser Frau. Er versorgte sie mit Lebensmitteln, sie und ihre Tochter. Schließlich verlieben sich die beiden ineinander. Gemeinsam überleben sie einen Bombenangriff. Doch wie das Schicksal manchmal so spielt, sie verlieren sich aus den Augen. Die Wege des Paares trennen sich. Und die Sowjetbehörden lassen Luigi nicht einreisen. Auch Mokrina darf nicht nach Italien. Der eiserne Vorhang, der trennt sie. Doch vergessen können sie einander nicht. Schließlich irgendwann im Laufe der Jahre, jeder gründet für sich Familie, stirbt zunächst die Frau von Luigi und nachher auch der Mann von Mokrina. Und dann ist es der Italiener, der den ersten Schritt macht. Aus Kriegszeiten hat er noch Erinnerungen an seine erste Liebe, eine Bluse, eine Haarlocke und die damalige erste Anschrift von ihr. Und dann geht er auf einen Fernsehsender zu in der Ukraine und die machen, einen Fernsehsender zu und die machen eine Sendung, die heißt Warte auf mich. Und da hat er sich hingewandt und hat diese alte Adresse ihnen gegeben und die haben sich auf die Suche gemacht nach dieser Frau und sie haben sich gefunden. Sie haben zunächst die Frau gefunden und 2004 darf Luigi seine geliebte Maria, wie er sie nennt, wieder in die Arme schließen. Nach über 60 Jahren waren sie wieder vereint, waren sie wieder zusammen. Sie waren beide schon über 80. Und dieses Denkmal wurde ihnen in Kiew gesetzt. Das steht in Kiew, kann man sich anschauen, Luigi und Mokrina. Viele junge Paare lassen sich dort ablichten, die frisch verheiratet sind. Es drückt einen Wunsch, eine Sehnsucht, den Willen aus, für die Zukunft miteinander verbunden zu bleiben. Oder wenn einen etwas trennt, wenn sich etwas zwischeneinschiebt, doch die Sehnsucht nacheinander wachzuhalten und Wege zu suchen, zueinander zu finden. Luigi sagt, als ich 9 Jahre alt war, sagte mein Lehrer, dass wir für alle durchlebten Widrigkeiten eine Belohnung erhalten. Ich habe sie vollständig bekommen. Ich finde, diese Geschichte drückt annähernd aus, worum es heute Morgen geht. Es geht um den uns bekannten Jubelruf, den wir gerade schon besungen haben, Tochter Zion. Juble, jauchze, Tochter Zion, denn der Herr ist in deiner Mitte. Für mich tue ich noch 2 Worte dazu, denn der Herr ist, in Klammern, nun wieder in deiner Mitte. Das, was getrennt war, ist jetzt wieder zusammen. Den Text dazu finden wir in Zephania 3, die Verse 14 bis 20. Jubele, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tage wird in Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Die fern von den Festversammlungen Trauernden sammle ich. Sie sind ja von dir. Um meinetwillen tragen sie Schmach. Siehe, zu jener Zeit werde ich an denen handeln, die dich unterdrücken. Ich werde das Hinkende retten und das Vertriebene werde ich zusammenbringen. Und ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. In jener Zeit werde ich euch herbeiholen und zu jener Zeit euch sammeln. Denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Was für ein Jubelruf! Was für eine hemmungslose Freude, und zwar der Freude Gottes. Können wir uns vorstellen, dass Gott sich so freut, dass Gott in Jubel ausbricht? Wir Menschen haben damit kein Problem, sich zu freuen. Es gibt verschiedene Anlässe, wo man sich freuen kann. Je nach Typ fällt es uns leicht oder fällt es uns schwer, lautstark zu jubeln. Ich bin ein eher introvertierter Typ. Ich freue mich eher so nach innen. Aber es gibt auch Gelegenheiten, da kommt das schon mal raus. Ich war diesen Sommer in Hoffenheim, im Sinsheim, im Stadion, als Dortmund das letzte Rückrundenspiel gegen Dortmund hatte. Das wurde dann im Stadion übertragen. Und vielleicht wisst ihr das, die haben ja dann 2-1 gewonnen und sind in der Bundesliga geblieben. Und da bin ich richtig aus mir raus. Da bin ich aufgestanden, hat gejubelt und geschrien. Das war so ein Anlass. Ich kann mich an noch einen Anlass erinnern, wo ich auch so richtig mal geschrien habe vor Freude. Das war aber dann in einer Gelegenheit, wo das keiner so mitbekommen hat. Das war an jenem Abend, als ich meine Frau das erste Mal angesprochen habe. Ich habe den Mut gehabt, sie dann anzureden. Und danach haben wir uns 9 Wochen erstmal nicht gesehen. Wir haben uns in einem Gottesdienst getroffen. Ich habe sie angesprochen. Wir haben Adressen ausgetauscht, um uns zu schreiben. Und dann bin ich auf meinem Motorrad wieder nach Hause gefahren, durch den Westerwald. Der war dunkel, da war keiner. Ich hatte einen Motorradhelm auf. Und auf der Fahrt nach Hause mit der Adresse im Rucksack habe ich geschrien in den Helm rein. Das war echt super. Ja. Gott kann sich freuen. Gott jubelt. Der lebendige Gott ist kein altehrwürdiger König, der auf seinem Thron sitzt und die Etikette bewahrt. Er kann sich freuen. Gott kann auch zornig sein. Gott kann auch traurig sein. Aber hier geht es auch um seine Freude. Er freut sich nicht nur still in sich hinein. Jesus hat uns gezeigt, wie der Vater ist und wie der Vater sich freut. Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder man müsste vielmehr sagen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Wie hat der sich gefreut, dieser Vater, als sein Sohn wiederkam? Der hat ganz unübliche Dinge getan. Der ist seinem Sohn entgegengerannt. Ein Mann in diesem Alter, in dieser Kultur, rennt nicht. Er ist seinem Sohn entgegengerannt. Er hat ihn wieder völlig rehabilitiert, statt übliche Härte zu zeigen. Der Vater freut sich so sehr, dass ihm sein Ansehen völlig egal ist. Jesus malt uns diesen Vater vor Augen, der sich freut über uns, der jubelt vor Freude. Das ist vielleicht für manche schon schwer zu glauben, je nachdem, was für ein Gottesbild wir haben. Was jetzt kommt, wird für viele vielleicht noch schwerer. Der Grund seiner Freude. Der Grund seiner Freude bist du. Der Grund seiner Freude bist du. Das ist vielleicht schwer für uns zu glauben, dass Gott sich so freut, und zwar über dich. Er freut sich über dich. Theologen und Bibelkenner, die sehen natürlich, wenn sie den Text sich anschauen, dass hier zunächst Zion gemeint ist, Jerusalem. Das stimmt auch. Ich denke aber, dass es legitim ist, darüber hinaus zu schauen. Und der Prophet eröffnet uns ja auch den Blick über das angekündigte Heil für Jerusalem, die Rückführung aus Babylon. Darüber hinaus eröffnet er uns ja den Blick auf die Vollendung. Diese Verse haben eine prophetische Sicht, die auf das Ende, die Vollendung hinzieht. Gott freut sich sowohl über sein Volk, über Zion, als auch über seine Geschöpfe. Wann und warum? Wenn und weil er wieder dort ist, wo er hin will. Weil seine Sehnsucht nach dir gestillt ist, und er wieder in deiner Mitte leben kann, wenn du an ihn glaubst. Weil ihr, wenn du an ihn glaubst, nach langer Zeit wieder zueinander gefunden habt, wie Luigi und Mokrina. Seine Sehnsucht nach dir ist dann, wenn er wieder in deiner Mitte sein kann, gestillt. Er jubelt darüber, wenn er in deiner Mitte sein kann, wenn er deine Mitte ist. Allerdings, Dahin war es für ihn ein langer und schwerer Weg. Den Jubel, den der Prophet Zephania hier vielleicht am liebsten laut hinausrufen würde, den muss er für sich behalten. Den will keiner hören im Volk. Den Propheten will keiner hören. Erst recht nicht der damalige König Manasse. Zephania war der Urenkel von Hiskia und er erlebte diese Schreckensherrschaft von Manasse. Sein Name ist wahrscheinlich Hinweis darauf, auf seinen Dienst ist Zephania, auf seine Botschaft. Zephania bedeutet vom Herrn verborgen. Seine Botschaft war nicht gefragt. Dem Jubelruf in Kapitel 3 gehen nämlich Gerichtsworte voraus. Zephania durchbricht das circa 50 Jahre andauernde prophetische Schweigen zunächst nicht mit einem Heilswort, sondern mit Gerichtsworten. Und die normalen Kanäle damals, durch die Gott mit dem Volk kommuniziert hat, nämlich die Priester, die Könige, die Propheten, die waren verstopft. Verstopft durch Geiz, durch Neid, durch Unzucht, durch Götzendienst, durch Habgier, Überheblichkeit, Großgetue. Der Untergang des Nordreiches war ihnen auch keine Warnung. Das Nordreich Israel war schon von den Assyrern quasi platt gemacht worden. Und je mehr Gott warnte, desto eifriger rannten sie geradewegs in ihr eigenes Unglück. Zephania 3, Vers 6 und 7 heißt es: Ich habe Nationen ausgerottet, ihre Zinnen sind verödet, ich habe ihre Straßen verwüstet, sodass niemand hindurchzieht, ihre Städte sind verheert, sodass niemand da ist, kein Bewohner mehr. Und ich sprach: Gewiss wirst du mich fürchten, wirst Zurechtweisung annehmen, und ihre Wohnung würde nicht ausgerottet werden. Alles, was ich über sie verhängt habe, jedoch, sie gingen nur noch früher daran und verschlimmerten alle ihre Taten. Was soll's, haben sie gedacht. Jetzt erst recht. Lasst uns feiern und essen und trinken, denn morgen sind wir sowieso tot. Oder das, was Gott hier ankündigt durch den Propheten, das geschieht sowieso nicht. Ich musste da an eine Situation denken oder auch an eine Filmsituation aus dem Film Der Untergang. Da wird ja beschrieben, wie Adolf Hitler mit seinen Schergen in diesem Bunker in Berlin die letzten Tage oder Stunden zubringt, während draußen gekämpft wird, Berlin schon völlig zugebombt ist. Und das Erschütterste finde ich, die Szene, wo dann in diesem Bunker Hitler und seine Schergen und die Frauen, wie dann da Party gemacht wird, wie da gefeiert wird, wie da Exzesse gefeiert werden, Ausschweifungen in allen Bereichen und alle noch an den Endsieg glauben. Wer lässt sich vom Gericht warnen, wenn es ihm gut geht? Kaum einer. Die haben sich auch nicht warnen lassen von den Bomben, von dem Gedröhne, von der Niederlage. Und sie haben das nicht genutzt, um vielleicht umzukehren, um sich zur Besinnung zu kommen. Stattdessen haben sie es noch schlimmer getrieben oder haben sich berauscht und abgelenkt. So ähnlich beschreibt das Zephania hier auch mit dem Volk. Gott hat versucht, sie zur Besinnung zu bringen, hat sie gewarnt, hat ihnen Propheten geschickt und sie haben es nur noch schlimmer gemacht. Wer lässt sich schon warnen vor dem Gericht, wenn es ihm gut geht? Kaum einer. Und deshalb muss Gott manchmal leider unangenehme Maßnahmen ergreifen, uns geradezu wachrütteln, damit wir zur Besinnung kommen, über ihn, über uns, über unser Leben und über unsere Zukunft nachdenken. Das können globale, das können aber auch persönliche Katastrophen sein. Der Weg zu diesem Jubel in den Versen später, der Weg zu diesem Jubel, zu dieser Freude geht nicht am Gericht vorbei, sondern geht durch das Gericht hindurch. Jesus erkauft uns das Heil, indem er das Gericht durchlebt. Die Strafe, die er auf sich genommen hat, ist die Strafe, die wir verdient hätten. Die erste Freude, von der im Text die Rede ist, nämlich unsere Freude, die Freude des Volkes, spricht von der Vergebung. Vers 14. Juble laut, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Die erste Freude, von der hier die Rede ist, für das Volk, für die Menschen, ist die Freude darüber, dass Gott den Feind besiegt hat, dass Gott die Strafgerichte hinweggenommen hat. Jesus hat unseren größten Feind, den Tod, der alles kaputt macht, der uns jede Hoffnung nimmt besiegt. Jesus, der auf diese Welt kam, hat das Strafgericht, das wir verdient hätten, auf sich genommen. Und das war schlimmer als jede Katastrophe, schlimmer als jede Tragödie, die wir uns vorstellen können oder die wir schon mal in den Medien mitbekommen. Dazu kam er auf diese Welt. Weihnachten, Gott in deiner Mitte, Zion, Jerusalem, freu dich doch darüber. Gott hat deine Strafgerichte weggenommen. Dazu ist er auf die Welt gekommen. Eben haben wir in der Weihnachtsgeschichte gelesen, dass uns ein Zeichen gegeben ist. Ein Kind in Windeln gewickelt. Habt ihr euch schon mal gefragt, was das für ein Zeichen ist? In Windeln gewickelt? Ein ziemlich unangenehmes Zeichen, oder? In Windeln gewickelt, was soll das bedeuten? Ein jüdischer Theologe hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich finde diese Erklärung bewegend und gut und kann sie gut nachvollziehen. Dieser Stall war wahrscheinlich eine Höhle, in der Jesus geboren wurde. Und es gab Höhlen, die wurden sowohl als Ställe oder als Gräber benutzt. Und wenn sie eben nicht als Gräber benutzt wurden, dann eben als Ställe. Wahrscheinlich war Jesus in so einer Höhle geboren worden. Und in so einer Grabhöhle waren in einer Nische Stoffstreifen aufbewahrt für die Verstorbenen, die dorthin gebracht wurden, um sie damit einzuwickeln. Jesus, als er dann zur Welt kam, wurde vermutlich, so beschreibt es dieser jüdische Theologe Arnold Fruchtenbaum, Jesus wurde in einem dieser Stofftücher, die als Leichentücher dienten, eingewickelt. Das waren die Windeln, in die er eingewickelt wurde. Ein prophetisches Bild, ein prophetischer Hinweis darauf, dass dieses Kind zum Sterben gekommen ist. Natürlich, jeder Mensch wird sterben irgendwann, wenn er auf die Welt kommt. Aber dieses Kind war dazu bestimmt, zu sterben, von Anfang an, die Schuld zu tragen für uns Menschen. Jesus in Windeln gewickelt. Dazu kam er auf diese Welt. Gott in deiner Mitte. Maria hat das zuerst erlebt. Als Jüdin war sie eine Tochter Zions. Jauchze, der Herr ist in deiner Mitte. Das hat Maria erlebt. Sie hat gejubelt, nachzulesen im Lobgesang, in ihrem Lobgesang. Jesus will auch die Mitte in deinem Leben sein. Und er wird zu deiner Mitte, zum Zentrum in deinem Leben, wenn du an ihn glaubst, als den Sohn Gottes, der dich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat, um von dir die Strafgerichte wegzunehmen. Das ist Grund zur Freude. Nimm das an, indem du Jesus annimmst, dann hast du Grund zur Freude. Um das anzunehmen, gehört Demut und Einsicht. Ja, ich habe das nötig. Ich habe das nötig, Jesus. Du bist nicht in meiner Mitte. Du warst es vielleicht nie, höchstens eine Randfigur in meinem Leben. Gott in deiner Mitte, das ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Und die ist uns verloren gegangen mit dem Sündenfall. Und Gott schenkt sie uns wieder durch den Glauben an seinen Sohn. Wer an ihn glaubt, wird mit Heiligem Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist niemand anderer als Jesus selbst in uns. Jesus in meiner Mitte. Das Wunder von Weihnachten kann sich bei uns wiederholen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und Gott in seiner Mitte wieder ist, dann bricht ja auch bei den Engeln Jubel aus. Lukas 15, Vers 7. Aber dieser absolute Jubel wird es erst im Himmel geben, im neuen Jerusalem, weil dort die Folgen der Sünde, die uns hier auch noch belasten und beschweren, es dann nicht mehr geben wird. Was wird das für eine Erleichterung, wenn wir frei von all dem, was uns in diesem Leben noch bindet und beeinflusst, wenn das alles weg ist? Innere Dinge, äußere Dinge. Jede Last, jede Versuchlichkeit, alles Negative wird es nicht mehr geben. Keine Beschränkung mehr, kein Handicap. Wir können uns ja als Menschen gar nicht vorstellen, wie das einmal war, als Gott bei den ersten Menschen zusammenlebte. Gott kann sich das noch gut vorstellen. Gott weiß noch, wie das war. Und Gott sehnt sich danach. Gott sehnt sich von Herzen danach, diesen Zustand mit den Menschen wieder zu haben. Und deshalb wohl auch dieser Jubel, dieser Vorfreude. Die Situation Israels damals, die gab noch keinen Grund zur Freude. Das Volk wollte nicht hören, die Verantwortlichen nahmen ihre Verantwortung nicht wahr. Freude gab es erst wieder, als Israel nach langer Zeit aus dem Exil in Babylon wieder nach Hause durfte, um Jerusalem aufzubauen. Aber diese Freude, die war auch überschattet von schmerzhaften Erinnerungen. Aber Gott sieht hier schon viel weiter. viel weiter in dem, was Zephania dem Volk damals, aber auch uns heute sagt. Gott sieht schon die Vollendung. Gott sieht und freut sich auf die Zeit, wo alles wieder so sein wird wie am Anfang, bevor die Sünde alles kaputt gemacht hat. Ich lese uns die Verse 16 und 17 noch einmal. Vielleicht spürt ihr diese Sehnsucht Gottes heraus. An jenem Tag, denken wir an die Zeit, wenn alles vollendet ist, an jenem Tag wird in Jerusalem, im himmlischen Jerusalem, gesagt werden: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, er jaucht über dich mit Jubel. Gott ist außer sich vor Freude, weil er dann wieder bei seinen Menschen sein kann. Gott freut sich darauf und kann es kaum erwarten. Seit dem Sündenfall freut er sich so darauf. Dann wird Gott schweigen in seiner Liebe. Das heißt, es gibt nichts mehr, was er sagen müsste. Natürlich wird er uns mit uns reden und uns einiges sagen, aber er wird uns nichts mehr im Gewissen bewusst machen müssen, was uns von ihm trennt. Er wird uns nichts Negatives mehr sagen müssen, weil es nichts mehr gibt. Es gibt nichts mehr, womit er uns konfrontieren müsste, wo er uns verändern müsste. Alles ist und wird perfekt sein in seinem Reich. Aber dieses Schweigen, habe ich gedacht, kann auch innere Liebe, eine Art innerer Jubel, stille, überwältigte Freude sein, wie ein Bräutigam, der seine Braut endlich zu Hause hat. Und sie sitzt neben ihm und er schaut sie an und er freut sich so sehr, sieht sie einfach nur an und kann es kaum in Worte fassen, kann nur schweigen vor Freude und es kaum fassen. Gott sieht aber vielleicht steckt das auch in diesem Schweigen, Gott sieht aber auch seinen Sohn, der dann dabei sein wird, der das alles möglich gemacht hat, der dafür gestorben ist, dass das so wieder sein kann, dieser Zustand. Vielleicht durchlebt er das Schweigen nochmal, was es die beiden gekostet hat, dass Gott wieder in unserer Mitte sein kann. Zur Vollendung kommt es, wenn Jesus wiederkommt. Darauf zielen auch diese Verse. Zuvor wird er seine Kinder sammeln, wie in den letzten Versen bei Zephania beschrieben. Aus allen Nationen wird er sie sammeln, wohin sie zerstreut wurden. Zum ersten Mal, als sie eben wieder nach Jerusalem durften, dann aber auch in der Vollendung, wenn er aus allen Nationen seine Kinder sammeln wird, im neuen Jerusalem. Jesus wird sie dorthin bringen, wohin er uns vorausgegangen ist, uns eine Wohnung zu bereiten. Wir werden an die Jahreslosung erinnert. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern auf die zukünftige warten wir. Und wir sollten diese Sehnsucht, die Gott hat, auch in uns wach halten, auf diese Zeit mit ihm, auf dieses Ziel hin. Eine Sehnsucht kann viel aushalten. Eine Sehnsucht kann Motivation auch für Anstrengung und Entbehrung sein. Luigi und Mokrina zeigen uns das, wie eine Sehnsucht, eine wachgehaltene Liebe nach einem anderen Menschen auch schwere Zeiten durchleben und aushalten kann. Lasst uns diese Sehnsucht wachhalten. Zu Gott hin, auf sein Ziel hin. Gottes Sehnsucht nach dir ist noch viel, viel größer. Schenk ihm doch und seinem Sohn zu seinem Geburtstag diese Freude, dass er wieder in deiner Mitte sein kann und die Aussicht, mit ihm in Ewigkeit zusammen zu sein. Glaub an ihn als den Schöpfer und als deinen Retter, der sich an dir und der sich über dich freut. Er freut sich an dir einfach, weil du bist, weil du sein Geschöpf bist. Und er freut sich erst recht über dich, wenn du sein bist. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort, für diese Einsicht in dein Herz, das du uns gibst, diese Sehnsucht, diese Liebe zu uns, die unermesslich groß ist für uns, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nur sehen können am Kreuz, als du deinen Sohn für uns hast sterben lassen. Danke für diese unendlich große Liebe, dass du das Wertvollste, was du hast, uns nicht vorenthalten hast, sondern dass du ihn losgegeben hast und dass Jesus auf diese Welt kam. Danke, Herr Jesus, dass du das getan hast und dass du das Strafgericht auf uns, auf dich genommen hast, das wir verdient hätten. Dass du uns den Weg frei machst zum Vater und dass du in uns leben kannst. Bitte dich, dass du uns mit deiner Freude über uns auch ansteckst mit der Freude über dich, über das, was du uns schenkst, über das, was du uns bist. Danke, Herr, für deine Liebe.